Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Die DAV-Tagung 2025 findet immer noch, während wir diesen Podcast aufnehmen, statt, und zwar in Malaga. Christian Schmicke und meine Wenigkeit sind hier und hinter uns hört man vielleicht noch eine leichte Geräuschkulisse, denn wir haben uns dazu entschieden, diesmal live von der Tagung einen Podcast zu machen. Lieber Christian, mit wem hast du denn gesprochen?
Das muss ich ein bisschen erläutern, was wir da machen tatsächlich. Und wir haben es auch tatsächlich live gemacht und möglicherweise sind auch während des Gesprächs noch einige Hintergrundgeräusche zu hören. Ich habe mich unterhalten mit Stefan Jansen, Professor Stefan Jansen. Und normalerweise sage ich ja einfach, was derjenige Mensch, mit dem ich mich unterhalte, so beruflich macht. Das hat mich aber diesmal bei Stefan Jansen so schwindelig gemacht, dass ich ihm selbst die Zuordnung seiner Tätigkeit überlasse. Und ja, ich wünsche viel Spaß.
Hinzufügen kann ich nur noch, dass der Talk der Woche garantiert hörenswert ist, wie natürlich jede Woche. Und man ganz genau und sehr ordentlich zuhören sollte, was jetzt gleich alles für unglaublich spannende Fakten kommen. Also hier kommt der Talk der Woche. Ganz viel Spaß wünschen wir.
Hallo Stefan.
Hallo Christian.
Schön, dass du da bist. Und ich dachte, ich lasse dich mal kurz selber erklären, was eigentlich deine beruflichen Schwerpunkte sind.
Christian, das ist ja nett. Ich bin 53 Jahre alt, also ein weißer alter Mann und kann jetzt ewig lange sammeln. Wie lange geht der Podcast insgesamt?
20 Minuten.
20 Minuten. Vorgesehen. Okay, dann werde ich die narzisstische Eigenwerbung kurz halten. Ist bei mir relativ simpel, fängt alles mit B an. Im Bereich der Bildung und Forschung bin ich an der Karlshochschule in Karlsruhe Professor und an der Universität der Künste, unter anderem für urbane Innovationen im Bereich Digitalisierung, Gesundheit und Mobilität und am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Das zweite B ist tatsächlich Beratung. Ich habe, Christian, lange Jahre erfolglos Angela Merkel und Peer Steinbrück beraten, gleichzeitig aber auch noch erfolgloser Gerhard Schröder und viele andere. Das ist meine Politikberatungsaktivität, habe danach aber auch oder daneben immer viel Unternehmensberatung gemacht in Beiräten von Unternehmen wie Wirth oder anderen. Immer versucht, so ein bisschen die Mischung zwischen Wissenschaft und Praxis hinzubekommen. Und das dritte B ist Bewegung und das ist für viele ein bisschen überraschend, aber ich würde fast sagen, ich bin Fahrradhändler. Also wir haben auch Fahrradhandel. Wir sind eine Gesellschaft für urbane Mobilität gegründet nach einer Wette mit Angela Merkel, dass wir 1 Million Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen. Und das war natürlich klar, dass das bei unserer Industrie nicht die Autos sein werden, sondern die Fahrräder. Und diese Gesellschaft für urbane Mobilität macht von Beratung bis Wartung alles. Also wir machen Mobilitätskonzeptberatung mit Mond, unserer Unternehmensberatung, und Quartiersberatung für Stadtentwicklung, für Mobilitätskonzepte. Genau, und dann gibt es noch ein B, das ist Brand 1. Ich bin seit 15 Jahren Kolumnist und Autor beim Wirtschaftsmagazin Brand 1 und haben dort gerade im Aufbau eine Agentur für konstruktive Wirtschaft, abgekürzt AKW. Und da, glaube ich, merkt man schon, wie energetisch man zwischen Wissenschaft und Praxis arbeiten kann. Das war immer mein Wunsch.
Das ist in der Tat eine ganze Menge. Und wir beiden müssen jetzt die Kurve zum Thema Tourismus kriegen.
So.
Ja, so einfach ist das. Und wenn Touristiker über urbane Entwicklungen und Mobilität nachdenken, dann fällt ihnen manchmal ein, dass es da ein paar Beschränkungen gibt, ne? Also manche Kreuzfahrtunternehmen dürfen nicht mehr überall in unbegrenzter Anzahl hin. Und manche Städte überlegen sich, dass sie vielleicht die Busse so ein bisschen draußen lassen wollen, also die Reisebusse draußen lassen wollen. Und das sorgt dann immer regelmäßig für Aufruhr. Aber wie siehst du die Zukunft des Städtetourismus und wie siehst du die Entwicklung der Städte selbst in diesem Zusammenhang?
Genau, also das ist sicherlich die zentrale Frage, von welcher Perspektive guckt man, ne? Also der Tourismus ist ein Teil des Problems der Städte. Die Städte sind ein Teil des Problems von sich selbst, weil wir international in einer Urbanisierungsentwicklung, also so nennen wir die Verstädterung der Welt sozusagen, finden, die beratenberaubend ist, muss man tatsächlich sagen. Also wir gehen sozusagen nach der Schätzung der Vereinten Nationen auf ziemlich genau 2/3 der Weltbevölkerung aus, die in Städten wohnen wird in 2050. Europa ist auch hier Vorreiter. Wir haben einen Urbanisierungsgrad von ungefähr schon drei Viertel. Das heißt, drei Viertel der Menschen leben eh schon in Städten. Wenn sie dann noch Touristen bekommen, die auch noch die Städte beleben, dann gibt es in der Tat genau an drei, sagen wir mal, zentralen Stellen Druck. Das eine ist tatsächlich das Thema Stadtgesundheit. Darunter verstehe ich sozusagen alle Aspekte, die den Bereich sozusagen Feinstaubbelastung, Lärmemissionen betreffen, die aber auch viele andere Dimensionen beinhalten, die eben tatsächlich dazu führen, dass Leute, die in Städten wohnen, gefest sind. Das ist Probleme, das sind Verkehrsprobleme. Und jetzt eben durch den Klimawandel seit relativ belastbaren 100 Jahren eben die Hitzeresilienz, die Wasserresilienzstrategien in Städten. So. Die zweite Dimension ist tatsächlich die Immobilien- und Mobilitätssituation. Also Airbnb ist sozusagen natürlich für viele der Endgegner, für Salzburg oder für viele andere Städte halt einfach dann ein regulatorisches Moment zu sagen, das gibt es nicht mehr und es werden auch Strafen erhoben. Salzburg ist jetzt gerade aktuell relativ erfolgreich gewesen und kann damit auch den Stadthaushalt füllen. Das Mobilitätsthema ist eben tatsächlich das, dass Kreuzfahrtschiffe oder eben auch Flughäfen und Bahnhöfe natürlich massive Belastungsknoten dann darstellen, von denen man dann nicht gut wegkommt, die sie auch häufig gar nicht so repräsentativ sind. Das gilt natürlich insbesondere in Deutschland mit sozusagen nicht erfolgter Infrastrukturausbau, dass man sich irgendwie aussteigt und sagt, so, dann bin ich vor 50 Jahren nicht in Bombay mal so ausgestiegen wie jetzt gerade in Berlin am Hauptbahnhof. Ohne Ironie, wir haben da natürlich auch gerade in Deutschland hohe Defizite, aber es gilt eben für alle Städte. Und die dritte Dimension ist eben die fehlende Digitalisierung, die wir in Deutschland wahrnehmen, die bei anderen Nationen nicht der Fall ist. So, das heißt, also wir haben deutlich bessere urbane Datenlagen in Städten. Und das führt sozusagen dazu, dass die Touristiker jetzt tatsächlich anfangen müssen aufzupassen, weil die Stadt gehört den Städtern. Das merkt man an Paris, an Helsinki, Amsterdam, Oslo, in Europa, aber auch in anderen Nationen und Kontinenten ist das spürbar, dass die Städter sagen, jetzt lasst uns mal hier in Ruhe. Auch der ländliche Raum bitte nicht dauernd mit dem Auto einpendeln zur Arbeit, aber wir Touristen auch nicht dauernd vorbeikommen. Denn wenn wir nichts verdienen und gleichzeitig so viele Schäden haben, externe negative Effekte, wie wir das als Ökonomen nennen, dann geht das nicht. So, und dann fängt halt die Strategie Venedig an, dann fängt die Strategie Wien an. Also es gibt dann unterschiedliche Stadtstrategien, um sich vor dem Tourismus und vor den Einpendlern zu schützen. Das sind relativ brutale Maßnahmen zum Teil. Mhm. Und die müssten wir halt mal jetzt in der Forschung uns auf die Dauer anschauen, ob die funktionieren oder nicht. Sind das Eintrittsgelder, sind das Einfahrverbote, sind das Fragen der sozusagen zeitlichen Zonierung, der räumlichen Zonierung, wo man rein darf. Und dazu sind eben, und das ist so ein bisschen mein Wunsch, dass die Touristiker sich da eben öffnen, dazu gibt es eben einfach Datenlagen, die sozusagen Besuchersteuerung ermöglichen, die auch sagen, naja, es ist eigentlich nicht mehr sinnvoll, im Sommer in Andalusien Urlaub zu machen, sondern eben wie wir gerade im Hochsommer, also Ende März, weil erstens weniger Hitzetote, zweitens weniger Verkehr und so weiter. Also so, und mein Wunsch ist eben, dass die Touristiker mit den Städten zusammenarbeiten.
Ja, was kann denn die Touristik deiner Meinung nach konkret dafür tun? Oder liegt der Schlüssel eher bei den Städten selbst?
Also die Städte, die unter Druck kommen oder die unter Druck gekommen sind, ne, also ihr kennt die Statistiken, Dubrovnik hat 36 Mal mehr Touristen als Einwohner. Ne, da muss man sich schon überlegen, ob man überhaupt noch einheimische Nachbarn hat. Ich hatte gestern im Vortrag Hallstatt gezeigt, weil Hallstatt eben so ein schönes Beispiel ist, weil zum einen jetzt ins Metaverse geht und zum anderen eben in China nochmal neu aufgebaut worden ist. Das sind natürlich auch Taktiken, wenn man durch Ferien, durch Fernsehserien oder andere Streamingdienste sozusagen so verunsichert wird, dass man glaubt, man muss überall den gleichen Urlaub zur gleichen Zeit mit den gleichen Bildern machen. Also ihr müsst auf die Städte zugehen, weil die Städte werden zumachen. So, und das ist die Ausgangshypothese. Es gibt Rollkoffer-Benutzungsverbote in Städten, weil einfach die Geräuschemission zu hoch ist, wenn man vom Bahnhof über den Kopfsteinpflaster zum Hotel rappelt. Und das sind ja noch humorvolle Weise. Nur wenn es um tatsächlich Hochwasserthemen geht, wenn es um Thema Luftverschmutzung geht, wenn es um das Thema Verkehrsbelastung geht, dass die Leute nicht zur Arbeit kommen, weil die Touristen schon da sind, dann wird das enger so. Und das heißt, also die Touristiker sollten auf die Städte zugehen, vielleicht sogar mal auf andere Städte, als die, auf die sie immer zugegangen sind, weil es natürlich auch noch andere schöne Orte gibt auf der Welt, als diejenigen, die in Fernsehstellen oder eben von euch selbst sozusagen früher in Katalogen und heute im Internet promotet werden oder von irgendwelchen Reiseinfluencern. Kurzum, was ihr tun könnt, ist eigentlich unterlassen. Ne? Also ist der Tourismus muss sozusagen wertiger werden in jeder Hinsicht. Also das heißt, das ist eine Wertigkeit, die im Preis sich darstellt, die in der Vergütung des lokalen Personals sich darstellt, die aber auch in der Wertschätzung der Stadt, die man besucht, sozusagen zum Ausdruck kommt. Und das bedeutet, wir werden weniger besseren Tourismus machen. Und da gibt es nur Gewinner für. Ich hatte gestern in meiner Young Talents Gruppe tatsächlich die Studierenden und Auszubildenden, die mir irgendwie leicht verschämt gesagt haben, dass es wahrscheinlich mit 25 nicht ganz zwingend ist, 50 Länder bis zum 30. Geburtstag besucht zu haben. Und dass sie vielleicht in den letzten Jahren sogar zu viel Urlaub gemacht haben, weil sie es gar nicht mehr wertschätzen können. Und da, glaube ich, ist der Hauptschlüssel der Touristiker, also nicht diese Wachstumshypnose weiterzutreiben, weil das Paradox des Tourismus ist, er verunstaltet die Orte, die man gerne besuchen würde.
Nun behaupten ja Vertreter der klassischen Tourismusbranche, also die großen Veranstalter, sehr gerne schuld seien daran, aber die anderen, ne? Weil ihre Gäste in Hotels absteigen, dafür Umsatz sorgen, die gehen in Restaurants, sorgen dafür für Umsatz, die kaufen vielleicht auch noch das eine oder andere ein und sind dann auch für den Einzelhandel ein wichtiger Faktor. Was würdest du dem denn entgegnen?
Ich würde dem entgegnen, dass wir gerade in Malaga waren, du hast die Besichtigung gemacht, du hast dich beschwert, dass die Sightseeing zu voll sind. Das ist Dienstagnachmittag erwartbar, weil es natürlich Hauptbesuchzeit ist. Die Ladeninfrastruktur Malaga ist so gemanagt, dass ich dem hustenden Bürgermeister gerne noch mitgegeben hätte, dass ab dem 50. Souvenirladen es nicht zwingend ist, dass die Nahversorgung für die Einheimischen gesichert ist. Also wir können das in der klassischen Weise böse weiter diskutieren. Wir müssen ganz klar sagen, die Städte werden aufwachen. Die Städte werden ihre regulatorische und kuratorische Kraft von Städten sozusagen wahrnehmen müssen. Zum Teil aus klimapolitischen Gründen, zum Teil schlicht und ergreifend aus der Widerstandsbewegung der Bevölkerung heraus. Mallorca ist ja eins der praktischeren Beispiele, dass Golfspieler eben das Trinkwasser den Einheimischen wegnehmen. Also kurzum, der Konflikt ist da. Das ist sozusagen die Ambivalenz. Wir werden so gerne anders. Wir kommen aber selten dazu. Deswegen fahren wir wieder dahin, wo wir schon kennen und produzieren die gleichen Probleme. Ihr müsst Lösungen produzieren. Die Städte werden Lösungen erzwingen. So, und da ist einfach die Frage, wollt ihr im Beifahrersitz sitzen oder wollt ihr halt mitfahren? Und ihr seid als Touristiker auch ein Teil der Lösung. Ja, ihr könnt sozusagen für eine wertigere Gastronomie beitragen, ihr könnt für einen Einzelhandel beitragen, der eben nicht touristisch souvenirmäßig ausgerichtet ist, sondern der tatsächlich sozusagen lokale Spezialitäten fördert, der lokale Kultur fördert und dergleichen. Also kurzum, ihr könnt ein Teil der Lösung sein. Und das, was ich gestern während meines Vortrages sozusagen versucht habe auszuarbeiten, wo ich auch eine Vielzahl von Resonanzen erhalten hatte, war sozusagen tatsächlich die sozusagen für uns momentan beste sogenannte Governance-Logik, also eine Logik, wie kommt man in eine Steuerung eines solchen Problems? Das ist ja deine Frage. Also müssen wir da jetzt eigentlich mal anklopfen und sagen, hallo Venedig, können wir euch mal kurz umbauen, weil irgendwie läuft das ganz schlecht mit den Fiakern. Das finden die Leute in Wien so gut. Sondern ne, sozusagen die Stadt selber fängt ja unterschiedlichste Maßnahmen an und ringt sozusagen um eine Lösung für alle Beteiligten, für alle Anspruchsgruppen. Und da ist eben dieser Reallaboransatz ein Ansatz, in dem Hochschulen, in dem ihr als Touristiker mit der gesamten Wertschöpfungstiefe, in der die zivilgesellschaftlichen Protestbewegungen und eingebunden werden und wirklich in einem gemeinsamen Prozess einen besseren nächsten Tourismus erfinden für eine bessere nächste Stadt. Und das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Und da sind ein paar schon Vorreiter. Und ein paar sind sozusagen dann auch spezialistischer. Nicht, wir haben hier eine Burg, schaut sie euch an, oder wir haben eine Kathedrale, die du ohnehin in 2 Jahren aus deiner Fotolinie schon kaum erinnerst, was es genau für eine war. Also es heißt, wir füllen ja momentan auch unsere innere Leere und die auch nachvollziehbare Depression über Klimawandel, über politische, geopolitische Spannung. Wir füllen die ja anders als bisher, wo wir die Kleiderschränke gefüllt haben, füllen wir sie jetzt mit unseren Fotospeichern von touristischer Erfahrung. Und das ist natürlich genauso eine Methadon-Strategie, als an den inneren Reisen zu arbeiten, dass man sein Leben in den Griff kriegen muss. Und dass wir aktuell unser Leben in den Griff kriegen müssen, das sehen wir und das merkt ihr ein bisschen auch im Umsatz. Weil eben in der Touristik sozusagen dort im Prinzip so eine Art von Kompensationsprogramm läuft. Das von Burnouts, Boreouts, von verschiedensten sozusagen Erfahrungen, die man im Überkonsum, im Übergewicht und überall gemacht hat. Und da ist der Tourismus natürlich ein Teil der Lösung. Das habe ich gestern mit den Jan Tennens gesprochen. Was werdet ihr für den nächsten Tourismus erfinden? Und da war natürlich klar, dass das Thema Gesundheit eine zentrale Rolle spielt, was bei euch auf der Konferenz gar keine Rolle gespielt hat. Das ist betagten Tourismus und Pflegetourismus und so weiter. Also wir werden ja noch ganz andere Formen von Tourismus haben, als sozusagen mittelalte, weiße Menschen durch europäische Großstädte zu schieben oder jetzt halt ganz neu die Fernreise, weil sie halt emissionsseitig noch extremer ist. Also sagen wir sagen, 9% der Fernreise ist der Gesamtmarkt am Umsatz, macht aber 50% der Emissionen aus. Also das heißt, die Flucht vor einem selbst wird immer weiter. Und da hoffe ich auch, dass ihr gute Angebote entwickelt, weil dieses Thema mentale Gesundheit und das Thema Wellbeing und alles, was man so in der Achtsamkeit, in Meditations- und zum Teil auch Sportszene sieht, das ist natürlich der Megatrend des Tourismus. Es ist nicht die nächste Kathedrale und so. Deswegen, Christian, ich sage wirklich ganz sportlich, ich mach das auch wirklich sozusagen, weil ich auf der Konferenz sehr viel guten Willen erlebt habe, nur ihr kennt das Problem natürlich schon länger. Und dafür ist noch nicht so viel passiert.
Vielleicht gibt es ja eine Chance, dass wir diesen Podcast so mit einem etwas positiven Thema noch beenden. Fällt dir denn, wenn es um Stadtpolitik, um urbane Politik, um Stadtentwicklung geht und den Umgang mit Tourismus, da so eine Art Role Model ein, also irgendeine Stadt, die sowas richtig gut macht und die auf dem Weg ist, die Probleme, die mit dem Tourismus verbunden ist, gut zu bewältigen und zu managen?
Es gibt sehr, sehr viele einzelne Initiativen. Es gibt auch erste Reallabore, die sich um die Stadtentwicklung kümmern. Das Tourismusthema ist dann sozusagen wirklich nur in den Tourismushochburgen natürlich der Fall. Also ich kann jetzt viele Beispiele sozusagen anführen, die eben tatsächlich versucht haben, zum Beispiel Paris, ne, die praktisch die ganze Verkehrszonierung, die Hitzeproblematik in den Griff zu kriegen. Es sind meistens, also um auch das positive sozusagen Gelingensbeispiel zu bringen, aus der Forschung zeigt sich ganz klar, die Städte, die es hinkriegen, sind geführt von Bürgermeisterinnen, nicht gegendert, die nicht wiedergewählt werden. Und damals sieht man Barcelona, Madrid, eben Paris. Wir haben das ich gucke jetzt im Schärfer auf den europäischen Kontext erstmal, aber wir haben das in Oslo, wir haben das in Dänemark, in Kopenhagen insbesondere, was für viele sozusagen so die Fahrradhauptstadt ist, aber im Wesentlichen die digitale Hauptstadt sozusagen der Welt. Wir haben das zum Teil in Wien, aber dort auch schwer, weil es natürlich tatsächlich historische Geschichten sind. Also Städte sind ja nicht Dinge, die wir einfach mal kurz umstellen können, sondern sind topografisch, demografisch, industriell zum Teil, infrastrukturell so gewachsen, dass man sie auch nur bedingt sozusagen redefinieren kann. Wir haben gestern in den Young Talents sozusagen viel nochmal über diese alte Idee der 15-Minuten-Stadt gesprochen, die auch so einen Rebound-Effekt hat. Also wenn du eine Stadt so umbaust, dass du in 15 Minuten alles mit dem Rad erreichen kannst, dann ist das eine hochattraktive Stadt, in der wir wissen, dass man gesünder ist. Führt nur leider dazu, dass es für Touristen optimal ist, die einfach kurz dann in 15 Minuten auch mal alles von dieser Stadt sehen wollen. Ne? Und diese Nachbedichtung. Also es gibt sehr viele positive Beispiele. Man kann aber auch sagen, dass konservative Bürgermeister, nicht gegendert, das häufig auch versuchen, wieder zurückzudrehen. Die positivsten Beispiele, die ich momentan eigentlich kenne, sind alle die Beispiele, die mit sogenannten digitalen Zwillingen arbeiten. Also das heißt, die ihre Städte in digitale Zwillinge übersetzen. Das heißt, Energie, Verkehrsströme, die gesamten Temperaturdaten und sozusagen so dann auch sozusagen über GenAI basiert trainieren lassen, dass da wahrscheinlich in den nächsten Jahren klare Empfehlungen rauskommen. Also in Venedig ist sozusagen einfach Ladenschluss zwischen Ende März und Ende September. Kunstbesucher dürfen einmal die Giardinis besuchen, aber die müssen auch nachweisen, dass sie es hinterher gelernt haben. Das ist bestimmt prüfungsrelevant. Wenn sie es nicht gemacht haben, sondern am Strand gelegen haben, werden sie wieder ausgewiesen. Es gibt andere Modelle, ich will das auch nur einmal kurz anführen, weil das sind techno-optimistische oder auch autokratische Modelle der Stadtentwicklung. Nicht, dass wir das ganz vergessen, weil es könnte sein, wenn wir in der Not sind, dass wir auch darauf zurückgreifen. Das ist beispielsweise Seoul, die eben sehr stark in diesem Bereich Metaverse digitaler Zwilling investiert haben. Singapur, die jetzt gerade Augmented Reality Ansätze auch im Tourismus erproben. Das läuft gerade 25, 26 jetzt die Programme an. Und wir haben in China, also das kann ich auch nur von meinen chinesischen Studierenden sagen, in China darf man ja nur verreisen, wenn man sich gut verhalten hat. Das wäre ja für deutsche Touristen, also ich könnte jetzt fast sagen, für britische auch, aber wäre natürlich der Hammer. Ja. Man darf nur verreisen, wenn man sich gut verhalten hat. Viele verhalten sich dann wahrscheinlich einmal gut und benehmen sich nur im Urlaub daneben. Aber im Kern geht es natürlich dazu, dass du musst einen bestimmten Scoring-Wert in diesem Social Scoring-System in China haben, um überhaupt eine Fernreise buchen zu dürfen. Und das wiederum bedeutet auch, dass die Datenbasis extrem gut ist in China, wie sich Leute verhalten, wie ihr touristisches Verhalten ist und so weiter. Europäer wollen das nicht so gerne. Da ist nicht nur die Datenschutzgrundverordnung für verantwortlich, sondern es hat irgendwie ein bisschen was mit Freiheit zu tun. Und Urlaub hat häufig auch mal was mit Freiheit zu tun, wobei viele ja dafür im Robinson-Club sind. Aber die sozusagen Ironie der Geschichte ist natürlich tatsächlich, die Städte rüsten auf. Also sie rüsten datenseitig auf, sie müssen regulatorisch aufrüsten. Das heißt also auch, sie haben Luftreinheitsgebiete zu erfüllen und so weiter. Wir werden jetzt so 4 bis vielleicht 6, 8 Jahre nochmal einen Backlash erleben, wo sozusagen diese ESG-Taxonomie, wo es um Ökologie, soziale Fragen, Governance-Fragen geht, der EU ein bisschen zurückgedrängt wird, weil da ein Kollege im Weißen Haus in den USA sitzt, der das zum zweiten Mal schon macht und jetzt professionalisiert, dass man nochmal alles zurückschrauben will. Die gute Nachricht ist, Durchhalten ist wichtiger als Disruption, es kommt eh. Also weil das Klima lässt sich nicht sozusagen von Donald Trump per Dekret verändern. Und deswegen sind die Städte zuerst da, weil es ist dort am heißesten. Sie haben die Probleme zuerst mit der Obdachlosigkeit. Es ist alles sichtbarer, weil es verdichtet ist. Und deswegen wird die Stadtgesellschaft sozusagen diejenige sein, die diese Transformation besonders vorantreibt. Die C40 Cities Conference, das ist von dem damaligen New Yorker Mayor Bloomberg gegründet worden, sind mittlerweile ziemlich genau 100 Metropolen der Welt, die sich verabredet haben, Nationen werden es nicht mehr schaffen mit dem Klimawandel. Die nationale Regulierung funktioniert nicht. Die geopolitische globale Situation hat sich so verändert, dass wir gar keine Institution mehr haben, an die man insgesamt glaubt, also BRICS-Staaten, China oder USA, also was wie Weltbank, Vereinte Nationen, WHO, WTO und so, das sind lustige Erfindungen des Westens, als wenn man nach dem Weltkrieg irgendwie ein paar Dinge meinten, regeln zu müssen, so G7, G20-mäßig. Das gibt es alles so nicht mehr. Also der Europäer glaubt das noch, aber das gibt es so nicht mehr. So, deswegen ist es ganz sinnvoll, sogar zu reisen, Christian, um sich international, das kann man sogar auch mit Publikationen von Wissenschaftlern machen, aber so anzuschauen, wie diese Regulierungen aussehen und wie gelingen Städte aussehen. Und ein Beispiel, ich lebe ja in Berlin und Wien, also in einer der misslingsten und einer der gelingendsten Städte Europas. Und Wien hat sich eine Urban Innovation Vienna GmbH, gegründet. Und dieser Gründung findet genau da statt. Man redet mit allen, so wie wir. Ja. Produziert viel Forschung und internationale Analyse, um dann das Beste einfach umzusetzen. Also muss ich den Wiener eigentlich vielleicht ein bisschen schnösen. Er plagiert alles, was cool ist, und setzt zuerst in Wien durch. Und deswegen musst du mich als Fahrradhändler dich dort möglich vorstellen, weil ich habe jetzt wasserbedampfte Fahrradwege. Warum? Weil es in Wien so heiß wird, weil der erste Bezirk, der so unglaublich beliebt ist, in der Fingerprojektion etwa 12 Tage haben wird, die über 50 Grad sind. Deswegen brauche ich gedampfte Radwege.
Aber sag mal, werden die dann nicht schlüpfrig?
Es verdampft von oben. Das heißt sozusagen, da ist der Schweiß, den ich da drauf mache, noch gefährlicher als die Bestäubung.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Lieber Stefan, vielen Dank für deine spannenden Ansichten und Einsichten.
Christian, ja, ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. Das war eine Kompressionsstufe, nennt man das, glaube ich. Ne? Und du hast schon gestern gesagt, ihr könnt das auf 0,7 runterregeln und noch den Sound rausnehmen. Aber Kinders, die ihr zugehört habt, so ist das in Städten. Es ist immer unruhig, es ist unkoordiniert. Es kommt dauernd ein Fahrstuhl, dann dauernd sagt jemand, stopp, halten Sie den Dieb. Oder warum liegen hier so viele Obdachlose rum? Warum muss es eigentlich so heißen? Also, das ist Stadttourismus. Und viele Stadttouristen müssen danach sich auch krank schreiben lassen, weil es echt anstrengend war. Denkt mal drüber nach.
Das werde ich tun.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.